Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Es ist Donnerstagmorgen und wir sprechen über den aktuellen Stand bei dem Trump-Zoll-Wahnsinn. Was ist passiert, was ist nicht passiert, wie ist der aktuelle Stand? Und da möchte ich mit meiner Schwester Tumay drüber sprechen. Erstmal, hallo Tumay.
Hi Theo. Ja, auf jeden Fall viel Wirbel, auf und ab überall, Panik teilweise bei Leuten. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was so in der letzten Woche passiert ist, weil ich das ehrlich gesagt auch nur oberflächlich verfolgt habe, weil ich gerade beruflich ganz andere Dinge zu tun habe.
Ich würde dich gerne mal fragen, was du eigentlich mitbekommen hast, weil du bist da ja ein ganz guter Benchmark. Ich bin da ja nicht so ganz normal, weil ich den ganzen Tag irgendwie auf Twitter rumhänge und Nvidia-Aktienkurse checke, mir Podcasts dazu anhöre und auf Reddit in den ganzen Selbsthilfeforen unterwegs bin, was Aktienanleger angeht. Und mich würde einfach interessieren, was bekommt denn, sagen wir mal, so ein, ich sag mal, normal interessierter Mensch denn so mit?
Also, was ich mitbekommen habe, ist natürlich erstmal, ja, Schock, wenn ich auf mein eigenes Depot schaue. Also tatsächlich habe ich das letzte Woche mal gemacht und habe gedacht so, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Es war schon einigermaßen normal, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass die Aktien ein bisschen runtergegangen sind. Aber letzte Woche ist ja irgendwie so ein richtig krasser Einschnitt passiert. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen in den Nachrichten geguckt, habe mitbekommen, dass Trump wohl nochmal irgendetwas Einschneidendes angekündigt oder getan hat, was die Zölle betrifft. Also das wabert ja schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen rum, diese Zollpolitik. Und irgendwas ist aber da jetzt letzte Woche Krasseres passiert. Und jetzt ist es wieder raketenhaft nach oben gegangen, weil irgendeine Zollpause angekündigt wurde. Ja, das hört sich für mich irgendwie nach Spielchen an. Ich weiß nicht genau. Vielleicht kannst du mir das mal erklären.
Also kurzer Recap. Also ich habe ja Anfang der Woche schon eine Folge dazu gemacht, aber nochmal ein kleiner Recap. Am 2. April letzte Woche war ja der sogenannte Liberation Day. Also sagen, USA wird befreit von, ne, also von der Knechtschaft der anderen Staaten, weil es den USA ja so schlecht geht und die ja von vorne bis hinten betrogen werden. Dann, genau, haben sie diese wahnsinnigen Zölle eingeführt. Dann ging alles krass nach unten, also alle Aktien, also Tech-Aktien, weiß nicht, 15% erstmal, also Nvidia, Apple und so weiter. Dann die ganzen Fashion-Firmen, sowas wie Ralph Lauren oder Nike, zum Teil 20-25% im Minus, weil die natürlich auch total stark davon betroffen sind. Und dann hat man schon gesehen, dass der Trump da ziemlich viel Gegenwind bekommen hat. Denn auf einmal haben sich auch irgendwelche Republikaner gemeldet, dann hat sich Elon Musk gemeldet und hat gesagt übers Wochenende, hey, eigentlich ist er dafür, dass es gar keine Zölle gibt, ja. Also er hätte gerne eine Freihandelszone zwischen Europa und den USA. Also das Gegenteil von 40% oder 20% Strafzöllen. Dann haben sich andere Milliardäre gemeldet, die eigentlich pro Trump waren und haben dann so gesagt, ja, also so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Das heißt, er hat schon ziemlich viel Gegenwind bekommen. Dann ist das Ganze ja eskaliert, weil man darauf gewartet hat, okay, wer macht jetzt sozusagen seine Gegenzölle, was macht die EU, was macht China? Dann ging es halt mit China halt erstmal los, dass die Chinesen gesagt haben, okay, hier ist unser, ne, unser, jetzt sozusagen unsere, wir gehen immer so tit for tat, nennt man es auch in der Spieltheorie. Wir gehen sozusagen mit den USA mit. Dann hat der Trump gesagt, oh, großer Fehler, big mistake, China has made the big mistake, ja. Und hat dann nochmal die Zölle irgendwie nochmal um 30% erhöht. Dann ist China wieder mitgezogen, dann hat der Trump wieder erhöht. Also es ging einfach so, eskaliert immer weiter. Und heute haben wir ja Donnerstagmorgen. Gestern war es dann tatsächlich so, dass das Weiße Haus dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt erstmal eine 90-Tage-Pause auf diese Zölle, auf alle Länder abgesehen China. Und China kriegt nochmal krassere Zölle nochmal obendrauf. Und dann wollte das Trump natürlich so verkaufen, dass er gesagt hat, dass alle Länder ihn jetzt angerufen hätten, außer China, und alle wollen jetzt einen Deal machen und alle hätten sich sozusagen brav verhalten. Und deshalb ist er so gnädig und setzt halt diese Zölle erstmal aus. Und eigentlich ist es ja so, dass er eigentlich total umgefallen ist, weil er einfach da zu viel Druck bekommen hat, weil er dann irgendwie mitbekommen hat, oh, ich bestrafe damit eigentlich alle Bürger in Amerika, alles wird für alle teurer, alle Aktien gehen in den Keller. Aber er will es natürlich als Erfolg für sich verkaufen. Das heißt, Stand jetzt gibt es pauschal 10% Zölle auf alle. Und 10% ist zwar nicht 0%, aber die anderen Länder haben ja zum Teil auch Zölle und sowas, ne? Und man muss ja auch sagen, dass zum Teil es vielleicht tatsächlich ein gewisses Ungleichgewicht gibt in diesen Handelsbeziehungen. Von daher ist es jetzt nicht hundertprozentig verkehrt, dass da vielleicht mal was geändert werden soll. Aber 10% ist natürlich erstmal besser als irgendwie, keine Ahnung, 50%, was da so kursierte. China ist nochmal ein Sonderfall. Da eskaliert es erstmal weiter und da muss man halt irgendwie gucken, dass beide eine Lösung finden, ohne irgendwie das Gesicht zu verlieren. Aber die Börse hat natürlich krass drauf reagiert, hatte dann gestern ihren besten Tag seit irgendwie zig Jahren. Aber klar, es ging ja auch krass nach unten vorher. Und dann ging halt gestern, ja, wir können ja gleich mal die Titel einzeln durchgehen, aber dann ging es halt irgendwie gestern durch die Bank einfach krass hoch. Und zum Teil waren dann Einzelaktien wie Nvidia auf einmal 20% im Plus.
Okay, ich hatte mir ja tatsächlich noch überlegt, ja, ob ich noch nachlegen soll, habe mich aber dann doch nicht getraut, beziehungsweise hatte auch nicht wirklich Zeit. weil man ja aus den letzten krassen Bewegungen, wie jetzt ja damals während der Pandemie oder als der Ukraine-Krieg angefangen hat oder ja jetzt Trump-Wahl und so, ja auch schon gesehen hat, dass es ja so Dips gibt, die sich dann relativ schnell wieder beruhigt haben. Was ich mich jetzt hier frage, meinst du, das war irgendwie gewollt, also mit komischen News irgendwelche ja Panik auslösen, andere Leute im engeren Kreis, die wissen, was dann folgt? Die zweite Frage, vielleicht kannst du ja beide in einem beantworten, ist so eine krasse Bewegung innerhalb von, sagen wir, 1-2 Wochen wirtschaftsschädigend oder ist es nur so ein psychologischer Schluckauf? Also wird da tatsächlich Kapital vernichtet, das dann gleich wieder gebildet wird auf dem Papier? Ist es nur so ein, ja, wie gesagt, Schluckauf oder passiert da wirklich was geldmäßig und so weiter?
Genau, kommen wir zur ersten Frage. Also diese ganze Zollpolitik ist ja so bescheuert einfach, dass man sich ja eh die ganze Zeit gefragt hat, was dahinter steht, ob das nicht einfach nur so Insider-Trading ist, ja? Und ich habe ja gerade gesagt, dass die Nvidia-Aktie, also ne, die verfolgen wir ja immer am aufmerksamsten. Deshalb können wir das ganz gut benchmarken. Wir wissen ja, das All-Time-High von Nvidia ist 150. Das ging dieses Jahr aber schon irgendwie ordentlich nach unten wegen diesen ganzen Unruhen. Und kurz vor der Verkündung der Zölle war die Aktie halt irgendwie bei 110. Dann ging die halt teilweise vorgestern runter auf 83 irgendwer. Also 83 zu 153, also hat sich fast halbiert. Und ist ja, ne, also Nvidia nach wie vor wahrscheinlich irgendwann ne, bald profitabelste Company der Welt und so weiter. Und KI hat ja nicht aufgehört zu existieren in den letzten paar Wochen. Genau, es gibt ja diese Kursziele von 200 auf jeden Fall. Genau, und da kommen wir gleich zu der Frage, ob die jetzt nach unten korrigiert werden müssen. Aber es gibt ja halt Leute, die haben halt wirklich vor 2 Tagen bei $83 verkauft, ja, die vielleicht bei 150 gekauft haben. Aber klar, wenn dann die Panik losgeht, da machen sich ja immer lustig im Internet, buy high, sell low, ne, für 150 kaufen und für 83 verkaufen. Und andere Leute, die haben halt für 83 gekauft und dieses Ding ist jetzt halt irgendwie wieder 115 wert, ja. Das heißt, ganz normale Retail-Anleger, indem sie einfach nur die Aktie kaufen, konnten halt irgendwie 35% machen innerhalb von 2 Tagen. So, jetzt kannst du sagen, okay, 35% auf 1.000 Euro sind halt 350 Euro. Wenn du halt 1 Million Euro eingesetzt hast oder 100 Millionen Euro, war das halt viel mehr Geld. Aber wenn du Optionen gekauft hast, ist es halt noch viel krasser. Da geht es halt nicht um 35% hoch, dann kannst du halt irgendwie um Hunderte von Prozent hochgehen. Das heißt, wer auch immer das antizipiert hat, entweder weil die gesagt haben, hey cool, das ist ja gerade ziemlich billig, oder weil sie vielleicht irgendwie was gezwitschert bekommen haben aus internen Kreisen. Die konnten halt wirklich Hunderte von Millionen oder sogar Milliarden innerhalb von ein paar Tagen machen. Und das ist natürlich schon total verrückt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das nachzuprüfen? Also so wie jetzt bei Krypto, da würde man ja auf den ja Wallets sehen, welche Bewegungen da stattgefunden haben. Man könnte auf der Blockchain sehen, hey, da haben die Wallets XYZ, auch wenn man nicht weiß, wem die gehören, dies und jenes gemacht zu diesem und jenem Zeitpunkt. Das lässt sich jetzt an der Börse aber nicht nachverfolgen, ohne irgendwie, was weiß ich, eine krasse Wirtschaftsprüfung oder sowas.
Also man kann es nicht genauso transparent nachverfolgen. Ich glaube, es gibt schon gewisse Gesetze, dass jetzt Leute, die in der Regierung arbeiten, gewisse Trades offenlegen müssen. Also auch die Nancy Pelosi, die ja Demokratin ist, die ist ja so ein Meme geworden, weil sie ja irgendwie unfassbar reich geworden ist durch gute Transaktionen. Und da denkt man natürlich auch die ganze Zeit, dass sie halt irgendwelche Insider-Infos hat. In dem Fall ist es natürlich noch viel extremer. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass jetzt dieses Trump-Umfeld, die sind halt einfach so schlampig, also ne, also siehe Signal-Chats, mit wo sie aus Versehen Journalisten einladen und über Kriegspläne sprechen, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach so dämlich und so schlampig sind, dass sie noch nicht mal die Mühe machen, alles irgendwie zu verstecken.
Die Story kenne ich gar nicht.
Und dann, ja, kann es einfach sein, dass da wahrscheinlich einfach so der Sohn oder sowas, ja, vielleicht einfach diese Insider-Transformation Transaktion gemacht hat, ganz offiziell auf seinem Robinhood-Account. Also aktuell wird mich da eigentlich nichts mehr wundern.
Also ich habe mich nämlich auch gerade gefragt, so, wenn Ivanka da jetzt plötzlich ja mit Optionen ihr Vermögen ver-250-facht hat oder so, würde man das nachvollziehen können?
Schauen wir uns mal die ganzen Kurse an. Also gestern, wie gesagt, ist der S&P 500 10% nach oben, Nasdaq um 12%, Nvidia 19%, Apple um 15%, Microsoft um 10%, also einfach durch die Bank, halt einfach total krass. Und im Fall von Nvidia ist es sogar so, dass sie jetzt sogar dastehen, wo sie vor einem Monat standen, also sogar besser als vor einem Monat. Auch nicht toll, ne? Also ne, waren ja schon mal deutlich höher. Das heißt, sie sind jetzt quasi in dem Territorium, wo quasi über Zölle gemutmaßt wurde, aber es eben noch nicht diese Zölle gab. Und jetzt gibt es ja die Zölle, aber wurden wieder zurückgenommen, mehr oder weniger. Und was vielleicht im Nvidia-Zusammenhang noch spannend ist, ist, dass der Jensen Huang wohl zum Abendessen war in Mar-a-Lago. Das ist ja die Residenz, also quasi das Versailles von Donald Trump. Er hatte da wohl ein Abendessen und konnte ihn wohl davon überzeugen, dass er, was die Exportrestriktionen angeht, also ob jetzt Nvidia zum Beispiel Chips nach China verkaufen darf, dass er da jetzt weniger streng ist dafür, dass Nvidia jetzt mehr Fabriken jetzt in den USA baut oder Data Center irgendwer. Das heißt, Die Idee von Trump ist ja, dass er, also falls so viel Strategie dahinter steckt, ist ja, dass er nicht nur Druck aufs Ausland ausüben möchte, sondern auch auf die inländischen Firmen, so wie Apple oder Nvidia, dass sie halt irgendwie, also sagen, jetzt in den USA auch noch mehr machen müssen, ja. Und das Interessante ist halt, da gibt's ja irgendwie ganz viele lustige, also lustig, deshalb, weil es unterhaltsam ist, aber natürlich nicht lustig, weil es natürlich totaler Wahnsinn ist. Aber da gibt's jetzt halt viele interessante Charaktere in dieser Story. Da gibt's jetzt diese Pressesprecherin vom Trump, diese Caroline Levitt, die noch relativ jung ist, die ja so das Sprachrohr nach außen ist irgendwie, ja. Und die bügelt dann alle normalen Fragen immer relativ, ja, sagen wir mal, so harsch irgendwie ab. Dann gibt's diesen Scott Bessent, den Finanzminister, den Howard Lutnick, den Trade Minister. Da gibt's diesen Peter Navarro, das ist quasi der, ich sag mal, Berater, was diese Zölle angeht. Und dann ging's irgendwie hin und her zwischen Elon Musk und dem Peter Navarro, weil der Elon Musk ja gesagt hat, er möchte keine Zölle haben. Und der Peter Navarro, der ist ja der Hardliner, was Zölle angeht. Und dann hat der Peter Navarro irgendwie öffentlich gesagt, ach ja, Elon Musk, natürlich will der geringe Zölle haben, denn der ist ja ein Car Assembler im Gegensatz zu einem Car Manufacturer. Also er hat zum Elon Musk im Prinzip gesagt, hey, du bist doch nur so ein Typ, der irgendwie Teile aus China zusammenschraubt. Du baust ja noch nicht mal echte Autos in Amerika, ja? Von wegen, du bist eigentlich ein Verlierer. Und dann hat der Elon Musk irgendwie gesagt, hey, Peter Navarro, ja, der ist so dumm wie ein Haufen Ziegelsteine. Und dann hat er sich, und dann hat er im Nachgang noch gesagt, okay, er muss sich bei den BRICS entschuldigen, weil Peter Navarro ja noch viel dümmer ist. Dann geht es einfach so hin und her. Das ist halt irgendwie so eine Seifenoper. Also diese ganzen Charaktere sollte man sich vielleicht mal merken. Und das Krasse ist aber, worauf ich hinauskommen wollte. Gestern musste ja die Regierung quasi zurückrudern und halt irgendwie sagen, okay, warum sie jetzt quasi die Zölle ausgesetzt haben, ja. Und ihre Version davon war einfach, dass die ganze Welt jetzt angekrochen gekommen ist auf ihren Knien und dass sie halt deshalb die Zölle aussetzen. Und da haben sie gesagt, ja, it's the negotiation genius of Donald J. Trump. It's part of his grand master plan, bla, 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 bla. You know, he wrote the book, The Art of the Deal, 50 years ago or 30 years ago. That's part of the art of the deal. Didn't you read the book? Und so weiter, ja. Also die versuchen da so ihren Spin drauf zu machen, der hat einfach so zu sein.
Also irgendwie im Nachhinein die Narrative zu ändern oder so. Einfach weil man gemerkt hat, er hat Milliarden vernichtet an ja in 2 Wochen an Kapital. Aber genau, noch kurz vor Schluss, bevor wir jetzt Schluss machen. Meine andere Frage, du hast jetzt auch gerade nochmal dargestellt, nochmal ja Bewegungen nach oben im Bereich 10-20%. Was passiert denn da realwirtschaftlich? Nichts? Wenn man einfach nichts tut in dieser Zeit oder wird da wirklich Kapital vernichtet und wieder aufgebaut? Oder sind das einfach nur so Zahlen, die dann so, ja, einen Schluck auf in der Kurve sind?
Man kann es auch nicht so richtig einschätzen. Klar ist, je länger diese Unsicherheit anhalten würde oder anhält, desto mehr gibt es halt auch realwirtschaftliche Konsequenzen, weil dann halt wirklich irgendwann Leute sagen, ja, Moment mal, mein Portfolio ist 30% im Minus, jetzt buche ich mal nicht meinen Urlaub. Oder dass die Unternehmen sagen, okay, jetzt mache ich keinen Handel mehr mit den USA. Dass europäische Unternehmen sagen, okay, den USA können wir nicht vertrauen, lass doch lieber mehr mit China handeln. Ja. Das heißt, ich glaube schon, dass die USA da jetzt Vertrauen verloren hat und sich andere jetzt umorientieren. Auf der anderen Seite könnte es halt auch sein, dass alle jetzt vielleicht mit einem blauen Auge davon kommen, weil es vielleicht doch relativ kurz war, wenn es nicht nochmal irgendwie eskaliert. Das heißt, man kann auch nicht so genau sagen, was jetzt der realwirtschaftliche Schaden ist. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, neue Weltordnung und die Welt wendet sich von den USA ab und kein verlässlicher Partner mehr. Kann sein, dass das so ist und so kommt. Kann aber auch sein, dass man sagt, ja, okay, der Typ ist halt so, wie er ist. Und dass man die gewisse Irrationalität sozusagen mit einpreist und halt sagt, ja, okay, solange halt nicht zu lange zu viel Wahnsinn irgendwie herrscht, ignorieren wir es so ein bisschen und machen so Business as usual. Aber klar ist, dass wenn diese Zölle in der Form eingetreten wären oder lang angehalten hätten, dass es natürlich ein totales Chaos gewesen wäre. Interessanterweise gab es dann auch ganz viele coole TikTok-Videos von so kleinen Unternehmern oder Entrepreneurs, also halt wirklich Leute, die so kleine Businesses haben, die dann auch beschrieben haben, okay, was passiert eigentlich mit meinem Business, wenn es diese Zölle gibt? Okay, wir gehen einfach alle pleite, ja? Und dann gibt's halt immer irgendwelche Leute in den Kommentaren, irgendwelche Maga-Leute und halt sagen, ja, warum produzierst du nicht in Amerika? Und dann sagen die halt auch, ja, okay, kannst nicht in Amerika, also diese Sachen kannst du nicht in Amerika produzieren, ja? Was ja auch so ein bisschen der Wahnsinn ist, ja? Also auf der einen Seite sprechen wir ja bei KI immer drüber, dass KI irgendwann so, ne, alle Jobs irgendwie wegnimmt und so, ja? Was ja noch nicht der Fall ist zum Glück. Und auf der anderen Seite, also wir müssen uns ja eher besser qualifizieren. Bei diesen Diskussionen geht's ja immer darum, dass ja angeblich diese Manufacturing Jobs in die USA zurückgebracht werden sollen, ja. Aber jetzt irgendwie Sneakerfabriken aus Vietnam oder Bangladesch in die USA zu bringen, also wo die Leute in Vietnam oder in Bangladesch für $3 am Tag jetzt irgendwie Sneaker machen oder Leute in China jetzt irgendwie iPhones zusammenschrauben, also das bringt jetzt die USA wahrscheinlich auch nicht weiter. Das heißt, das ist irgendwie alles so ein bisschen aus einem Weltbild von vor 40 Jahren vielleicht auch. Und generell muss man ja sagen, dass diese ganze MAGA-Bewegung ja eh so ein bisschen so, ich sag mal, in den 1950ern oder 1960ern so ein bisschen zurückhängt, sowohl was vielleicht so, ja, Wertevorstellungen in der Gesellschaft angeht, als auch dieses Ding, dass sie davon besessen sind, dass halt diese Manufacturing-Jobs wieder zurückkommen. Also wenn wir jetzt in Deutschland sagen würden, hey, wir wollen unbedingt wieder
Kohlejobs
wieder haben, ja, wir wollen auf jeden Fall wieder, dass Kinder im Kohlebergwerk irgendwie Kohle schürfen oder sowas, ja, weil das irgendwie so coole Arbeitsplätze sind. Ich hoffe mal, dass die realwirtschaftlichen Konsequenzen sich sozusagen in Grenzen halten, aber wir werden jetzt auch in den kommenden Wochen wahrscheinlich auch wieder die Earnings Reports sehen. Die Earnings Reports jetzt, die berichten ja über das letzte Quartal, das heißt, da wird man noch nichts sehen, aber da wird es möglicherweise eine Guidance geben, eben auf kommende Quartale, also was die Unternehmen eben glauben, was für Auswirkungen das haben wird. Vielleicht noch ganz spannend, ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram unter, ne, der Community, was die Leute mit ihren Aktiendepots gemacht haben, und ich habe gefragt, okay, was habt ihr gemacht? Habt ihr gehalten, gekauft oder verkauft? Und es haben eigentlich nur 7 oder 8% überhaupt verkauft. Das heißt, die meisten sind da relativ ruhig geblieben, auch in meinem Freundeskreis. Also wir haben uns natürlich schon irgendwie täglich drüber unterhalten und so leicht panisch irgendwie auch so getextet, von wegen so, okay, was ist da jetzt los? Ich selbst habe überhaupt nichts verkauft und auch keiner meiner Freunde hat jetzt irgendwie nennenswert verkauft. Also alle haben da sozusagen jetzt die Ruhe bewahrt und sind jetzt erstmal gespannt, wie es weitergeht. Aber vor 2 Tagen sah das schon ziemlich düster aus.
Ah, das glaube ich. Also ich bin ganz stolz auf mich, dass ich auch nicht mal dran gedacht habe zu verkaufen, sondern kurzzeitig sogar dran gedacht habe zu kaufen. Aber was psychologisch jetzt bei mir passiert als Anleger, du hast vorhin von dem blauen Auge gesprochen, ein bisschen denke ich halt auch schon dran, so, oh, okay, gut, das war jetzt schon ein kleines bisschen aufreibend, ja, das Depot so weit unten, jetzt geht's wieder hoch, sollte ich nicht beim nächsten High einfach mal Gewinne sichern? Ja, und das würde bei mir wieder so einen Verkaufsimpuls auslösen, dass ich sage so, oh, puh, nochmal davon gekommen, aber das ist mir jetzt alles zu unsicher. Ja, ich würde jetzt vielleicht mal meine Gewinne sichern bei der nächsten profitablen Grenze, die erreicht wird.
Total verständlich, und deshalb könnte es auch sein, dass es dann tatsächlich auch wieder runtergeht, bis wenn halt eine Grenze erreicht wird. Also auch, ich bin ja immer in diesem Nvidia Subreddit, wo sich die Leute den ganzen Tag rauf und runter über die Aktie unterhalten. Und da gibt es natürlich auch Leute, die halt sagen, oh, bei 125, da steige ich aus. Ne? Also das ist nur eine Stimme von vielen. Aber es gibt natürlich schon Leute, die jetzt halt so Szenarien durchspielen und halt sagen, ja, okay, den nächsten Uptick wollen sie halt irgendwie mitnehmen, weil sie dann vielleicht auch sagen, hey, das ist mir zu unsicher. Und tatsächlich könnte es ja auch sein, dass du sagst, für meinen eigenen Peace of Mind ist es mir das wert, sozusagen ein bisschen auf Upside zu verzichten, ja. Das kann ja sein, dass du inhaltlich total davon überzeugt bist, dass dein Depot eigentlich noch 10%, 20%, 30% steigen würde, aber du sagst, hey, das ist mir sowas von zu stressig, ich gehe jetzt irgendwie in Cash, weil ich keinen Bock drauf habe, auch nur drüber nachdenken zu müssen, dass es jetzt irgendwie nochmal um 50% runtergeht. Auch total verständlich.
Ja, absolut. Also wenn man mal überlegt, viele Leute haben vielleicht auch da gekauft, wo sie jetzt schon ihren Einsatz verdoppelt haben. Und will man wirklich den ganzen Tag das Auf und Ab haben in irgendwelchen Subreddits, sich auch die ganze Zeit mit Trump beschäftigen, ja, und mit Wörtern wie Weltwirtschaftskrise und so weiter, bloß weil man sein Geld dann verzweieinhalbfacht hätte können oder wie auch immer irgendwelche so hätte sollen, könnte sein Szenarien durchspielen und nicht einfach sagen, okay, jetzt habe ich meinen Einsatz verdoppelt, ich hole das jetzt einfach raus, sitze das aus und steck's in, keine Ahnung was, Gold oder keine Ahnung, irgendwas anderes, was halt nicht so krass volatil ist wie jetzt.
Das kannst du natürlich dann machen, wenn du halt Gewinne hast, ja. Aber wenn du jetzt halt Nvidia bei 150 gekauft hast und es jetzt halt irgendwie bei 80 irgendwer, dann ist halt die Frage, ob du die aus meiner Sicht beste Aktie der Welt, ja, oder Company der Welt verkaufen möchtest.
Na, Verluste sollte man natürlich nicht realisieren. Ja. Man sollte Gewinne realisieren, nicht Verluste.
Genau. Und ne, wieder der Blick auf den Fear and Greed Index, ja, also wenn der jetzt irgendwie bei 4 ist, ist es, finde ich, vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt, um da jetzt irgendwie zu verkaufen, weil das garantiert nicht der beste Kurs ist. So, das war unser Update am Donnerstagmorgen. Ich hoffe mal, dass hat noch seine Gültigkeit, wenn ihr jetzt ein paar Stunden später den Podcast hört und dass nicht die ganze Welt sich schon wieder verändert hat. Wir hoffen, dass es weiter stabil bleibt in euren Portfolios und freuen uns aufs nächste Mal. Ciao.
Tschüss.